Amen. So wird es sein. Die Herrlichkeit des Herrn, sie bleibt ewiglich. Denn Jesus Christus ist ein ewiger Gott. Unser Gott ist ein ewiger Gott, der aus der Ewigkeit heraus alles geschaffen hat, was ist. Und dazu gehören wir, die wir heute hier sind. Und der, dessen großes Herzensanliegen es ist, uns in die Ewigkeit mit hineinzunehmen. Dass wir einige von den Tausenden, Millionen, Milliarden sein werden, die Gott preisen werden in Ewigkeit. Das ist das Ziel Gottes, dafür hat er uns geschaffen. Jesus Christus, Herr der Herrlichkeit, ich habe hier so am Rand schwach hingeschrieben, ich weiß nicht, ob es jemand lesen konnte, ich von hinten konnte es überhaupt nicht lesen mit meinen Augen, brauche eine Brille. Einfach wieder ein Teil des Glaubensbekenntnisses, den dritten Teil vom zweiten Teil. Also der zweite Teil geht ja um Jesus Christus, das Glaubensbekenntnis. Und da ist der erste Teil davon, dass er der Herr ist, dann, dass er Mensch war und jetzt in Ewigkeit. Der Auferstandene, der lebt, darum soll es heute gehen. An unserem dritten Abend und letzten Abend von diesen Bibeltagen. Und im Prinzip dachte ich so bei der Vorbereitung, ich könnte jetzt einfach erzählen aus der Apostelgeschichte und aus der Offenbarung. Das sind die zwei Bücher, wo drin steht, wie dieser Jesus gewirkt hat und dann auch, wie er noch wirken wird. Und ich habe in meinem Alter jetzt so, schon zwei Jugendkonferenzen erlebt, die das Thema hatten, Apostelgeschichte, Kapitel 29. Also wer sich so ein bisschen auskennt in der Bibel, weiß, Apostelgeschichte hat nur 28 Kapitel. Aber es meint, Apostelgeschichte geht weiter. Jesus wirkt weiter. Weil er lebt. Die Einzigartigkeit Jesu Christi. Es gibt niemand, der ihm gleich ist. Ich habe zu Anfang einen Vers rausgenommen aus Offenbarung 1. Da schreibt Johannes als Zeugnis, als ich ihn sah, also Johannes Jesus sieht, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er, Jesus, legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, ich war tot und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Johannes, das ist der Jünger, der Jesus am nächsten war. Der auch so ein Empfinden hatte, was ganz ähnlich von dem von Jesus war. Und seine Briefe, die er schreibt, über die Liebe Gottes, Gottes Liebe und wir sollen uns lieben und immer wieder dieser Gedanke, der Gott so am Herzen liegt. Und hier in der Offenbarung, in der Einführung zur Offenbarung, da schreibt er, dass er Jesus gesehen hat und bumm, lag er. Das hat er nicht erwartet. Die Stimme, die kannte er vielleicht noch, aber diesen Jesus, diesen Herrn der Herrlichkeit zu sehen, diesen Jesus kannte Johannes nicht. Er kannte den Jesus, der als der Rabbi, als der Meister, als ihr Lehrer mit ihnen war. Er hat auch Jesus gesehen nach der Auferstehung. In seinem verklärten Leib, in seinem erneuerten Leib. Im unsterblichen Leib. Aber hier den herrlichen Jesus, den majestätischen Jesus zu sehen, das haut ihn glatt weg von den Füßen. Und dann steht hier, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Jesus, der Tröster. Jesus, der Zuspruch gibt. Ich habe euch gestern gesagt, diesen einen Satz, dass Jesus sagt, meine Kraft ist groß genug für deine Situation. Und das meint genau das Gleiche. Fürchte dich nicht, spricht er zu dir. Auch heute Abend, ja? Meine Kraft ist groß genug für deine Situation. Und dann steht hier etwas, ich bin der Erste und der Letzte. Ja, Jesus hat die absolute Autorität. Erste und Letzte heißt, alles ist dazwischen, außerhalb ist nichts. Alles ist in Jesus eingefasst. Es gibt nichts, was parallel dazu ist, nichts, was außerhalb ist. Die absolute Autorität. Als Jesus seine Jünger verlassen hatte, kurz vor der Himmelfahrt, hat er gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Genau das meint das. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe alle Macht, ich kann alles tun. Alles ist mir untergeben. Und er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er ist der, der einmal zuschließen wird, der zum Tod sagen wird, dich gibt's nicht mehr, ist vorbei, der den Tod wegnehmen wird. In der Bibel steht, es ist der letzte Feind der Menschheit. Und dieser Jesus, dieser majestätische Jesus, der hat den Johannes erhalten, am Leben erhalten, durch all die Wirren seiner Zeit damals. Alle anderen Apostel sind Märtyrer. Alle anderen Apostel wurden umgebracht, um des Glaubens willen. Aber diesen Johannes hat Jesus erhalten, damit er in seinem Alter in die Verbannung geschickt wird und damit er in seinem Alter und in seiner Demut dann die Offenbarung bekommen kann, die wir heute die Offenbarung des Johannes nennen, das letzte Buch in der Bibel. Und die Offenbarung, ein großes Trostbuch. Ein Trostbuch, was sagt, Jesus ist Gott und Gott hat alles in seiner Hand. Egal wie die Ereignisse in der Welt auseinanderlaufen werden, Gott hat alles unter Kontrolle, Gott hat alles in der Hand. Die Klammer heißt Jesus Christus. Er ist der Anfang und er ist der Letzte. Und es passiert nichts, überhaupt nichts, nicht im Großen, nicht im Kleinen, was nicht an Jesus vorbei muss. Die Einzigartigkeit Jesu Christi. Ein zweiter Punkt, das ist seine Himmelfahrt. Wozu überhaupt war diese Himmelfahrt nötig? Ich glaube einmal, um Jesus zu ehren vor den Jüngern. Um noch einmal den Jüngern eine Bestätigung zu geben, ja, dieser Jesus, dieser Mensch Jesus, er ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist wirklich meiner, will Gott sagen. Das bin wirklich ich, er ist wirklich Gott. Ich glaube, Jesus hat lange auf diesen Moment gewartet. Wenn wir die Evangelium aufmerksam lesen, wie viel Schmach musste Jesus ertragen? Jetzt gar nicht mal nur Kreuzigung, sondern auch davor. Was Johannes so umschreibt, er kam in sein Eigentum und sie sagten, nein, dich wollen wir nicht. Und wisst ihr, bei uns allen gab es ja solche Zeit auch. Wie auch wir sind Eigentum Jesu. Und jeder von uns hat irgendwann gesagt, nein, Jesus, dich will ich nicht. Ich will mein eigenes Leben leben. Ich will meine Sache machen. Und jetzt bekommt Jesus die Ehre und darf in den Himmel wieder nach Hause. Nach Hause, wieder dahin, woher er kam. Das, was er verlassen hatte. Ich glaube, es war ein ganz großer Tag für Jesus. Und dann ist mir ein Punkt noch wichtig, durch die Himmelfahrt hat sich etwas grundlegend verändert. Vorher, auch als Auferstandener, war Jesus entweder hier oder dort. Nach seiner Auferstehung ist Jesus an jedem Ort, zu jeder Zeit. Ja, und die Leute in Kirgisistan, die können zur gleichen Zeit beten, wenn wir hier beten, und Gott kriegt das auseinander. Er ist dort und er ist hier. Und ich weiß noch, wie ich früher meinen Vater gefragt habe, so als Kind, ne, hatten wir Gebetsgemeinschaft oder Abendgebet, und ich hatte keine Lust dazu, so schlechte Laune, und habe dann extra, also mein Vater hat gebetet und dann habe ich extra auch gebetet. So auch laut, ne, dachte er, dann kann Jesus nichts hören. Und irgendwann hat mein Vater mir gesagt, Reckin, das kannst du ruhig machen, Jesus freut sich, wenn wir alle mit ihm reden. Ja, er kann das eine hören und das andere hören, gar kein Problem für ihn. In Kirgisistan gibt es das koreanische Gebet, ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, ah ja, Tobi hat mir schon mal erzählt davon. Das heißt, die ganze Gemeinde betet gleichzeitig, jeder für sich, keiner hört auf den anderen. So mit halber Stimme und manche schreien auch ein bisschen lauter. Jeder redet mit Gott alleine. Die machen die Augen zu und vergessen die anderen und jeder redet mit Gott alleine. Und Gott kriegt das zusammen. Es ist für Gott doch gar kein Problem, er ist Gott. Bloß wir müssen es lernen. In der ersten Zeit waren wir schwierig. Ich habe immer hier gehört und da gehört und dann wollte ich selber noch was beten. Und ja, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber es ist eine gute Sache. Was waren die letzten Worte Jesu vor der Himmelfahrt? Ich habe es euch leider schon gezeigt. Ich wollte es euch nicht zeigen. Okay, er hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist kam 10 Tage später zu Pfingsten, zum Pfingstfest, hat Gott ihn ausgegossen. Und plötzlich, diese Jünger, die Angst hatten, die Katastrophe von Karfreitag noch wussten, vor einem Monat, vor 40 Tagen war das, die einfach Angst hatten, über Jesus zu reden und über das, was sie gehört haben. Plötzlich hatten die Mut und plötzlich fingen die an zu reden und zu predigen und ganz Jerusalem lief zusammen. Sie haben mitgekriegt, da passiert etwas. Wie ist das gekommen? Der Heilige Geist, die dritte Person Gottes, das heißt Gott selber, Jesus im Heiligen Geist ist wiedergekommen und hat ihnen diesen Mut, diese Kraft gegeben, gegen alle Angst zu predigen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir genau das brauchen. Ja, dass wir das innere Brennen brauchen und von Jesus reden. Ich habe heute mit einem Mitmissionar in Kirgisistan telefoniert, dort, wo unser Bethaus abgebrannt ist. Und er hat mir erzählt von der Predigt des Bischofs am Sonntag. Und der Bischof hat gepredigt, ist es viel besser, wenn die Gemeinde brennt, als wenn das Gemeindehaus brennt. Ja? Amen. Er hat recht. Er hat recht. Und wenn das Gemeindehaus schon brennt, hat er gesagt, dann lasst uns auch brennen. Ist doch schlecht, wenn nur das Haus brennt, aber wir nicht brennen. Wir nicht brennen für Jesus. Ich glaube, dass das ein Kennzeichen wird für die Endzeit. Für die letzte Zeit und desto näher wir an die Wiederkunft Jesu kommen, entweder wir brennen oder wir sind kalt. Und wenn die deutschen Christen nicht wieder anfangen zu brennen, dann überrollt der Islam so ganz locker. Ja, es geht um unsere Überzeugung, um das, was in unserem Herzen ist. Um unseren Glauben, für den wir einstehen. Bist du ein Mensch, der eine Überzeugung hat? Und der zu dieser Überzeugung steht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Wir glauben, und es ist richtig so, dass wir den Heiligen Geist haben, wenn wir Christen sind. Es ist richtig. Und die Frage ist mehr, wie viel Raum lassen wir ihm? Was ist das Anliegen des Heiligen Geistes? Was will der Heilige Geist? Er will Jesus verherrlichen. Er will zeigen, Jesus Christus ist der Einzigartige. Jesus ist der Wunderbare, Jesus ist der Retter. Jesus ist der, der für uns gestorben ist und der auferstanden ist. Das will der Heilige Geist zeigen. So wie Jesus auf den Vater gezeigt hat, als er Mensch war und den Vater verherrlicht hat, so will der Heilige Geist Jesus verherrlichen. Wozu gab es die Kraft, ihr Lieben? Um Zeuge zu sein. Um Zeuge zu sein. Wir sollen Zeugen sein. Und dann schön, diese vier Etappen in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Also Jesus hat nicht gleich gesagt, so, Pfingsten bekommt den Heiligen Geist und nun alle raus. Nein, fangt an in Jerusalem, ich übertrage das mal auf uns, seid zu Hause Zeugen in eurer Familie. Also ich meine ein bisschen größer die Familie, Onkel, Tanten, Oma, Opas, Kinder und alles, was dazugehört. Ja, zeugt davon, sprecht davon, was ihr mit Jesus erlebt. Das ist doch Zeugnis. Tut das, was er sagt, das ist auch Zeugnis. Und dann sprecht davon, was ihr erlebt. Und wenn ihr gebetet habt und eine Gebetserhörung habt, dann sagt das doch. Woher sollen andere Leute wissen, dass Gott Gebete hört, wenn sie es nicht hören von uns? In ganz Judäa, das sind unsere deutschen Freunde, Arbeitskollegen und Mitbewohner in Harthausen. Das sind die, die die gleiche Nation haben, die die gleiche Sprache sprechen, die die gleiche Kultur haben. Schwäbisch. Samarien. Das waren Leute, die sprachen auch noch die Sprache, aber sie hatten eine andere Kultur. Ich sag mal, für uns, das sind alle Ausländer, die Deutsch können. Mit denen man sich verständigen kann. Die aber ganz anders leben, weil sie es von Kindheit auf anders gewohnt sind. Und die viele Sachen hier nicht verstehen und wir von ihnen auch viele Sachen nicht verstehen werden. Völlig normal, aber Jesus sagt, ihr werdet die Kraft bekommen, Zeugen zu sein. Ich weiß auch nicht, wie das im Einzelfall geht. Das ist Jesu Problem. Ja, er wohnt doch in uns. Und dann bis an die Enden der Erden, ist klar, ins Ausland hinaus. Ich möchte nochmal zu diesem Philipper-Hymnus, über den ich schon am ersten Tag gesprochen habe, der für mich wie keine andere Stelle in der Bibel zeigt, die Einzigartigkeit Jesu Christi. Der in göttlicher Gestalt war, der Gott ist. Er hielt es nicht für einen Raub, den Himmel zu verlassen. Er kam, wurde Mensch, aus göttlicher Sicht Knechtsgestalt. Wurde Mensch und ließ sich umbringen. Und dann ab Vers 9, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das waren Verse, die haben mich als Jugendlichen schon begeistert in einer kommunistischen Schule. Und ich kann mich an einen Lehrer erinnern, der hat gesagt, na Reike, mit dir nimmst du ein böses Ende. Und ich dachte, mal sehen, mit wem es ein böses Ende nimmt. Also in der Bibel steht es ja anders. Ja, alle Knie werden sich beugen müssen. Und ich hatte dann noch nicht mal ausgelernt, mein Beruf dann, da war er schon tot, da hat er Selbstmord gemacht. Also mit dem hat es wirklich ein böses Ende genommen. Gut, aber erstmal zu Vers 9. Der Name Jesus ist der Schlüssel, der den Himmel öffnet. Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Einer hat das mal so erklärt, was Hölle ist. Ein Ort, wo Menschen sind, die wissen, Ich muss nur den Namen sagen und dann komme ich in den Himmel. Aber ich kann mich an diesen Namen nicht erinnern. Ich weiß, es gibt ihn, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Die Tür ist zu. Der Name Jesus. In Apostelgeschichte 4, das ist das erste Mal, wo Johannes und Petrus verhaftet werden. Sie haben vorher einen Gelähmten gesund gemacht. Und dann kommt die Obrigkeit des Tempels und verhaftet sie. Und dann fragen sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und dann sagen sie, natürlich im Namen Jesus, nicht wir waren das, wir können das ja gar nicht. Aber im Namen Jesus, in dem Namen, den ihr gekreuzigt habt. Ja, 2 Monate etwa nach der Kreuzigung, auf einmal war der Mut da zum Zeugnis, den ihn ihr gekreuzigt habt. Und dann verbieten sie das, die Obrigkeit. Und dann Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen, urteilt bei euch selbst, ob es bei Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen. Selbst wenn wir wollten, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben in diesen 3 Jahren mit Jesus. Wir können es gar nicht lassen. Das ist so einzigartig, das ist so wunderbar. Erst sein Leben, dann sein Tod und dann die Auferstehung. Wie sollten wir davon schweigen? Ich wünsche mir, dass mich und euch so ein Geist ergreift. Ja? Wie sollten wir davon schweigen? Und davor haben sie gesagt, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Das ist der Name Jesus. Und ich habe viele Moslems gehabt, als ich ihnen das zitiert habe, mit den Worten, es steht geschrieben, die sehr nachdenklich wurden. Man soll es nicht glauben, was für eine Autorität unsere Bibel auch unter Moslems hat. Das geschriebene Wort. Und wir sind dumm, wenn wir in Deutschland das Wort aufweichen. Ja, es steht geschrieben, in keinem anderen ist das Heil, die Herrlichkeit Jesu. Und dann im Vers 10, dass sich alle Knie beugen werden, im Himmel und auf Erden. Vor Jesus, vor seiner Einzigartigkeit, vor seiner Gottheit. Und ich kann euch nur sagen, es ist gut für jeden, der seine Knie hier auf der Erde vor dem Namen Jesus beugt. Vor der Herrschaft Jesu beugt, der Jesus als Herrn annimmt. Aber auch die, die hier Nein sagen, und da hatte ich früher sehr viele, die aggressiv Nein gesagt hatten. Das ist alles Blödsinn, alles Quatsch, alles ausgedacht. Sie werden eines Tages ihre Knie beugen müssen, weil sie vor Jesus stehen und weil sie gar nicht anders können, als vor dieser Majestät auf die Knie zu gehen. Und jeder Mund wird bekennen oder bekennen müssen dann einmal, dieser Jesus ist der Herr. Er ist nicht der, für den wir gedacht haben, dass er ist, ja? Den wir beschimpft haben, den wir negiert haben, den wir verachtet haben, wo wir abgeschaltet haben, wenn über ihn gesprochen wurde, innerlich oder äußerlich. Plötzlich steht er vor den Menschen als der Herr und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und dann wird das Urteil gesprochen von Gott. Wisst ihr, eine Einzigartigkeit Jesu, die für mich ganz groß ist, Jesus trägt das alles mit großer, großer Geduld, was wir Menschen ihm antun. Auch wir Christen. Ja, wenn wir zum Beispiel wissen, was er möchte und es nicht tun, dann kommt nicht sofort ein Feuer vom Himmel. Nee, da trägt er das in Geduld. Wenn andere 40 Jahre oder 70 Jahre schreien, es gibt keinen Gott, dann trägt er das in Geduld. Wenn sein Bodenpersonal eingesperrt wird, gefoltert wird, getötet wird, da trägt er das in den meisten Fällen in Geduld. Und das ermutigt all die, die gegen Gott sind, weil Gott nicht sofort straft. Da denken sie, ach, der schläft oder ist gar nicht da oder es gibt ihn überhaupt nicht. Was ist das für ein Herr, dass er all das aushalten kann und trotzdem Herr bleibt? Jesus hat Vollmacht über das Buch des Lebens. In der Offenbarung 3, Vers 5 steht, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Das heißt, Jesus könnte ihn austilgen. Jesus hat Vollmacht über das Buch des Lebens. Und gerettet sind die, die im Buch des Lebens stehen. Das ist der bildliche Ausdruck in der Bibel für die Liste derer, die gerettet sind. Und da hinein, wie kommt man hinein in dieses Buch, wenn man Jesus im Glauben annimmt und das, was er getan hat, was er am Kreuz von Golgatha getan hat, dass er für unsere Sünden gestorben ist, das wissen wir alle. Und ich wünschte mir, dass sich unser Mund öffnet und wir es anderen erklären können, so dass sie wirklich die Möglichkeit haben, zu verstehen, was Jesus getan hat. Eine Sicherheit, mir kann nichts passieren, ich bin gerettet, das ist gefährlich. Aber eine Gewissheit, das ist Gott gegeben. Und diese Gewissheit, die kann man haben. Und wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann möchte ich dich wirklich bitten, such das Gespräch mit jemandem. Die Gewissheit, weil er, Jesus, hat es versprochen. Er hat es versprochen, die an mich glauben, die bekommen das Recht, Gottes Kinder zu sein. Die bekommen das Recht und die sind Kinder. Das heißt, sie sind gerettet. Ja, wer das akzeptiert, dass Jesus die Brücke zu Gott ist und wer das annimmt für sich persönlich, der ist gerettet. Ein anderer Punkt, die Einzigartigkeit Jesu Christi, er belohnt. Er belohnt. Eines der letzten Worte in der Bibel, im letzten Kapitel, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Eigentlich ist das völlig überflüssig mit dem Lohn. Ich denke jedenfalls so. Gerettet sein, bei Jesus sein, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Was gibt's mehr? Und trotzdem spricht die Bibel von Lohn. Steht nicht genau da, was Lohn ist. Wir wissen es nicht. Ich will auch nicht spekulieren. Aber dass es Lohn gibt, das ist eine biblische Tatsache. Aber wie der Lohn verteilt wird, wissen wir auch nicht. Und es kann sein, dass eine Person, die ganz unscheinbar ist, aber treu und in Liebe das tut, was Gott von ihr erwartet, dass sie einen ganz anderen Lohn bekommt, als jemand, der groß im Rampenlicht steht. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Gott schreibt mit, habe ich vor einiger Zeit mal gepredigt. Was mir hier auch noch wichtig ist, in diesen Büchern steht aber auch, wo andere dir etwas angetan haben, wo du Unrecht erlitten hast. Und richten heißt auch zurechtbringen, wieder richtig machen, Recht sprechen, dir Recht geben. Es gibt so ein Bild, dort in der Offenbarung noch. Und Gott wird abwischen alle Tränen von Verletzungen, die wir erlitten haben. Herr, Gott wird das zurückbringen. Gericht ist nicht nur schrecklich. Und für uns Christen schon gar nicht, weil wir alles, was schief läuft, wir dürfen es bekennen, wenn wir ehrlichen Herzen zu Gott kommen. Wir dürfen es bekennen und bekommen Vergebung. Gott wird oder Jesus wird einzigartig unser Leben zurechtbringen zu dem, ja, wie es gedacht war, von der Schöpfung her, wie Gott uns gedacht hat. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns dann da sehen im Himmel, und wenn wir alle hier die Augen ein bisschen größer machen, ja, oh, ich erkenne dich, aber was ist aus dir geworden? Ja, was hat Gott alles in dich hineingelegt? Seine Einzigartigkeit, er baut weltweit sein Reich. Gott baut weltweit sein Reich. Und das Reich Gottes, es wächst, auch wenn es in Deutschland nicht so aussieht im Augenblick. Das Reich Gottes, es wächst. Ich habe vor ein paar Tagen einen Libanesen, der schon 30, 40 Jahre schon in Deutschland, der ab und zu so eine Kurzreisen macht in die arabische Welt. Und der dort predigt und Gemeinden hilft. Und er sagt mir, Reikin, du kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein Hunger dort ist, was für ein geistlicher Hunger. Und dann sind Leute dort Christen geworden, Moslems, aber von den Einheimischen ist traut sich niemand, die zu taufen, weil das sofort Verfolgung gibt. Und er sagt, wie gut, dass ich da kommen kann. Ich komme, lehre, taufe und fliege weg und dann war es der Ausländer. Ja? Gott baut sein Reich. Gott baut sein Reich unter katastrophalen Bedingungen in dieser Welt. Heute in der Mission, wir Deutschen, na, ich will nicht sagen, wir spielen eine unbedeutende Rolle, das stimmt nicht, wir spielen eine Rolle, aber lange nicht mehr die, die wir mal gespielt haben. Von der Kirchengeschichte her hat Gott den Engländern, den Deutschen das mal anvertraut, ihre Leute hinauszusenden in die Welt als Boten für die gute Nachricht. Heute sind das die Lateinamerikaner. Heute sind das die Koreaner. Ja, wir haben uns zurückgezogen. Wir sind dann in Schuld gefallen mit Ersten Weltkrieg, mit Zweiten Weltkrieg. Haben angefangen, uns gegenseitig zu bekämpfen. Ja, aber Gott kommt trotzdem zu seinem Ziel. Die Chinesen überlegen, wie sie nicht nur Arbeiter aussenden in die Wirtschaft, sondern ganze Gemeinden verpflanzen auf diesem Weg. Gott baut sein Reich in der ganzen Welt und Jesus koordiniert das und Jesus weiß, wie er das macht. Und dieser Libanese hat zu mir gesagt, Reikin, ich bin so dankbar für den arabischen Frühling. Ich sage, aber so viel wie ich weiß, hat das eigentlich nichts keinen geistlichen Hintergrund oder so. Nein, sagt er, hat er überhaupt nicht. Aber dieses Chaos, es lässt Leute ja aufhorchen, aufmerken, dass nicht alles so weitergeht, wie es immer war. Es gibt einen Vers im Hebräerbrief, das ist ein Zitat aus dem alten Propheten Haggai, dass Gott noch einmal erschüttern wird die Erde. Und gemeint ist da mit diesem noch einmal erschüttern, dass alles, was geschaffen ist, es muss irgendwie durchgerüttelt werden, um zu sehen, was echt ist. Und alles, was nicht echt ist, muss entweder verwandelt werden oder wird kaputt gehen. Und genau das ist das, wovon die Offenbarung ja voll ist, dieses ganze Chaos am Ende der Zeit. Oder was jetzt in der arabischen Welt passiert, ja, dass Gott diesen harten Boden unserer Herzen, Sonntag ist das Predigttext, der Boden unserer Herzen, in unseren Herzen, ja, wie, dass Gott das aufreißt, dass da Risse reinkommen, dass der Samen hineinfallen kann, der Samen des Wortes Gottes. Einer unserer Glaubensväter, deutschen Glaubensväter, hat mal gesagt, wie hart muss der Mensch sein, dass Gott so hart reden muss manchmal. Ja, warum fällt es den Menschen so schwer, in guten Zeiten zu hören und sich einfach zu freuen, an der Liebe Gottes und ihm einfach zu dienen und ihm dankbar zu sein. Wo wir in Kasachstan waren, in Pavlodar, da hatte so eine christliche Firma humanitäres Zentrum gebaut. Und aus Deutschland kamen dann immer die LKWs mit Sachen. Und das wurde dann an die Armen verschenkt oder billig verkauft. Eine super Sache. Aber da war ständig, der Geschäftsführer hat ständig betrogen. Also mal der eine und dann der nächste und dann der dritte und der fünfte und so weiter. Ja? Und da war so eine ganz liebe Frau, die war Sekretärin, ja, ich weiß es nicht mehr. Und die sagte dann zu mir, sie sagt, Raikin, ich verstehe das nicht. Man erwartet von uns doch nur, dass wir die Armen lieb haben und ehrlich sind. Warum können wir das nicht? Warum können wir das nicht? Ja, uns wird doch alles gegeben. Warum können wir das nicht? Warum können wir das nicht? Ja, Gott erschüttert. Gott wird erschüttern. Ich wünsche mir das nicht. Wenn es kommt, dann glaube ich, dass es gut ist, weil Gott ein gutes Ziel hat, aber ich wünsche es mir nicht. Ja, und ich denke, es ist gut, wenn wir alle so ein Herz haben, Gott, rede doch zu mir. Ich will gehorsam sein. Ich will es tun. Du musst mich nicht hart anfassen. Ich will es tun. Warum wollen wir Gott herausfordern? Aber wenn Erschütterungen da sind, dann fragt Gott, wo bist du? Jesus, wo bist du? Was möchtest du jetzt hiermit sagen? Die Einzigartigkeit Jesu Christi, er sorgt für seine Brüder und Schwestern in der ganzen Welt. Er hört ihre Gebete. Er hilft, nicht planlos irgendwie. Er weiß genau, was er tut. Er gibt spürbare Gemeinschaft. Er gibt Schutz. Er vergisst sie nicht. Er vergisst uns nicht. Ja, wir sind ja nun schon ein paar Mal umgezogen und ich merke es, wie man mit der Zeit vergisst. Auch Leute vergisst, auch zu beten vergisst. Jesus vergisst uns nicht. Er sorgt für seine Brüder und Schwestern. Er sorgt für dich, er sorgt für mich. Mein Onkel, der ist ja auch schon über 70, aber der lernt immer noch Balladen auswendig. Jedes Jahr ein, zwei Balladen. Und die trägt er dann so vor und super Sache. Und eine Ballade hat er im letzten Jahr vorgetragen, die spielte im 30-jährigen Krieg. Was haben wir gehört? 12 Leute, ja, Harthausen? Nach dem 30-jährigen Krieg, 12 Leute hier. Also überhaupt Deutschland so, ne? In diesem Stil, Menschen schon fast nicht mehr. Aber die Heere gingen immer noch hin und her und immer noch wieder wurde geplündert und geraubt und getötet. Ein altes Haus, eine alte Frau drin und die Front ist wieder dicht. Man hört es und ihr Neffe kommt zu ihr und hört dann, wie sie betet, Gott, bau eine Mauer um unser Haus, damit die Feinde nicht reinkommen. Der Neffe, so ein richtiger aufgeklärter Atheist, geht gar nicht. So, und dann geht es in dieser Ballade halt, wie die immer dichter kommen, das geht über ein paar Tage, und dann Schneefall und ja, winterkalt, ja, und die alte Frau jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend, Gott, bau eine Mauer um unser Haus, beschütze uns, ja, mit anderen Worten. Und dann wird es still. Und in der Nacht, ja, man hört dann, wie Leute vorbeiziehen, keiner kommt rein. Und früh macht der Neffe die Tür auf und das ist das Haus eingeschneit. Wenn die Tür nach außen gehen würde, hätte er sie nicht aufgekriegt. Ja, Gott kann. Gott kann. Er sorgt für seine Brüder und Schwestern. Er hat so viele Wege. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir seine Flügel gebreitet? Ja, das ist einzigartig. Wo findest du in der Welt jemand anders, der vergleichlich ist? Dieser Gott, der zu dir sagt, ich hab dich lieb. Und das Tolle ist, er führt auch angefangene Werke zu Ende. Es ist ja manchmal so in der Christenheit oder oft eigentlich so, dass man was anfängt und dann kann man entweder nicht weiterführen oder es geht auch was kaputt oder irgendwas, es geht nicht weiter, aber Gott führt weiter. Ich habe einen Film, ich weiß nicht, wer den auch kennt, Rutschunga. Ist so ein alter Missionarsfilm. Viele Jahre habe ich den jedes Jahr einmal angeguckt. Das ist ein alter kanadischer Missionar, der nach Indien geht, dort in den Urwald zu einem Stamm und dann verknusen das aber die anderen, vertragen das die anderen Missionare nicht, dass der so eng mit den Einheimischen zusammenlebt und die mobben ihn und er geht zurück nach Kanada. Und ist dann wieder Buchhalter in irgendeiner Firma und zum Schluss stellt sich raus, einfach verzweifelt. Verzweifelt, ja, ich dachte, Gott hat mich gerufen. So, was er nicht weiß, ist, dass in diesem Urwald Gott sein Werk weiter tut. Es hatten sich ein paar Leute bekehrt. Es war eine ganz kleine Gemeinde. Und dann dieser Gemeindeleiter, der sich dann herausgebildet hat, der schickt seinen 12-jährigen Sohn 3 Tage durch den Urwald zur nächsten Bibelschule, weil er sagt, wenn wir diesen wunderbaren Glauben an diesen einzigartigen Jesus behalten wollen, dann brauchen wir das Buch. Dann brauchen wir das Buch in unserer Sprache. Und da schickt er den zur Missionarschule, dass er lesen, schreiben lernt. Dann kommt Krieg dazwischen, dann driftet er so ein bisschen in die Drogenszene ab, der Sohn, der Vater holt ihn zurück, Gott gibt Gnade, kriegt ein Stipendium letztlich, ist dann zum Schluss in Amerika und übersetzt das Neue Testament. Schläft im Unterricht ein, weil er nachts das Neue Testament übersetzt. Bekommt da seinen Ärger und darf da mal sagen, was ihn bewegt und hat dann Fragen und der Professor kriegt solche Augen. Aber das Tolle an diesem Film, und dann kommt eines Tages ein Brief von einem Mann, von diesem alten Missionar, der früher in Indien gearbeitet hat und der gehört hat, dass an diesem College einer studiert aus diesem Stamm, wo er war. Und dann geht er nach dem Abschluss dort, fährt er nach Kanada und besucht diesen alten Mann, diesen ja, entmutigten Missionar. Und dann darf er ihm erzählen, was Gott getan hat. In all den Jahren, wo er dachte, wo der Missionar dachte, es war sinnlos, da hat Gott eine große Gemeinde geschaffen unter diesem Stamm. Und sie haben eigene Lieder, keine importierten aus dem Westen. Sie waren total abgeschlossen zu der Zeit. Und jetzt haben sie die eigene Bibel oder Neues Testament, weiß ich jetzt nicht. Ja, was Gott tun kann. Er lässt die Seine nicht im Stich. Denkt doch mal an eure Gebete, die ihr vielleicht schon lange gebetet habt oder die ihr vielleicht nicht mehr betet, weil ihr denkt, hat alles keinen Zweck. Gott hat sie gehört und Gott ist dran. Er hat dich nicht vergessen. Gott wirkt durch die Predigt. Das ist auch ein Wunder, dass Gott schwache Worte benutzt, um sich da drin zu verherrlichen. Ich predige schon viele Jahre, aber das verstehe ich nicht, wie Gott das hinkriegt. In Römer 10 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das steht eigentlich aus dem Hören, aber das meint ja, das gesprochene Wort, die Predigt, ist richtig. Das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Ich möchte euch sehr Mut machen, besucht Gottesdienste. Besucht Bibelstunden. Der Glaube kommt daraus, dass wir uns etwas sagen lassen, dass wir hören, dass uns jemand etwas sagt und dann kann Gott es in uns bewegen. in uns bewegen, dass Frucht daraus wächst. Deswegen sind Gottesdienste so wichtig. Und wenn ihr in den Gottesdienst geht, dann betet zu Anfang: Herr, was möchtest du mir sagen? Was möchtest du mir sagen? Und ich sage euch, es gibt nur ganz selten eine Predigt, wo ich nichts bekomme, was ich mir nicht aufschreibe. Ich muss mir das aufschreiben, sonst habe ich es vergessen, wenn ich wieder rausgehe. Das ist bei mir so, ne? Aber Gott hat etwas zu sagen. Und Gott redet durch Predigten. Und manchmal ist es schwach, ist völlig klar. Und manchmal denkt man auch, ey, hoffentlich ist die bald zu Ende. Ja, völlig klar, menschlich. Und trotzdem tut Gott es. Okay, er ist der Baumeister der neuen Stadt, ist das himmlische Jerusalem. Jesus sagt: Ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten. Einen Ort, wo du zu Hause bist. Ein Ort, wo du sagst: Wow, das ist meins, wenn du hinkommst. Das mag ganz unterschiedlich aussehen. Für den einen ist das eine Rumpelkammer, der sagt: Wow, hier bin ich so richtig zu Hause. Ja, für den anderen ist das, ich sage jetzt mal, sterile Ordnung, eine gute Ordnung. Ja. Für meine Kinder habe ich früher gesagt, ist das unterm Hochbett die Höhle. Ein Ort, wo du dich wiederfindest. Gott bereitet dir eine Stätte. Und nicht nur uns, die wir hier sind, er bereitet für alle einen Ort. Und er möchte, dass alle gerettet werden. Und er möchte, dass alle diese gute Nachricht hören und dass wir sie ihnen sagen. Er wird gefeiert von den Nationen. Ich dachte vorhin bei unserem schönen Kanon, ja, wenn jetzt die Milliarden Menschen, die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen Kulturen Gott loben, wie herrlich wird das sein? Jesus wird gefeiert. Und zum Schluss: Menschen werden Gott anbeten. Und anbeten, das heißt, Gott steht im Fokus ihrer Aufmerksamkeit. Durch Jesus Christus werden Menschen Gott anbeten. Durch Jesus Christus werden sich Menschen Gott zuwenden. Und Gott sagen: Gott, ich hab dich lieb. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal zu Gott gesagt: Gott, ich hab dich lieb? Werden sich vor den Spiegel stellen und sagen: Gott, ich danke dir, dass du ihn oder sie geschaffen hast. Ja, das ist so gut. Versteht ihr? Und das heißt Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Und das wiederum ist der Grund, warum Gott Menschen geschaffen hat. Und warum es für Gott so schmerzhaft war, dass diese Sünde als Trennung hineinkam. Und warum Jesus bereit war, Mensch zu werden, damit diese Gemeinschaft zwischen dir und Gott wiederhergestellt ist. Das ist die Einzigartigkeit Jesu Christi. Okay, ich möchte, dass jetzt die Gruppe ein Lied singt. Ein Lied. Ah ja, das wollte ich noch zeigen. Ladet Jesus nicht nur ein in euer Leben, sondern lasst ihn ans Steuerrad. Ja, ich möchte euch wieder herausfordern, einfach in dieser Zeit jetzt, wo sie das Lied singen, darüber nachzudenken und im Gebet auch Jesus zu fragen: Jesus, welche Rolle spielst du in meinem Leben? Und ihm auch zu sagen, welche Rolle er spielen darf. Vielleicht ist es für dich dran zu sagen: Jesus, du darfst das erste Mal oder wieder neu an dieses Steuerrad, du darfst mein Leben lenken. Und egal, wo du mich hinführst, es wird richtig sein. Und es wird einzigartig sein.
Keiner ist wie du.
Herr Jesus Christus, keiner ist wie du. Dir gehört Ruhm und Anbetung. Herr, und du siehst, wie schwer es uns fällt, manchmal unsere eigenen Kronen niederzulegen und nicht das zu tun, was wir wollen, sondern das, was du willst. Und was du uns offenbart hast, was wir genau wissen. Und wir wissen auch, dass du uns lieb hast und trotzdem fällt es uns schwer. Und du siehst, dass wir das selber oft nicht verstehen. Wir bitten dich, dass du uns vergibst und dass du uns daran erinnerst, dass du durch den Heiligen Geist in uns wohnst und dass du uns damit die Kraft gegeben hast, zum Zeugnis geben und auch zum Widerstehen und auch dafür, um deinen Willen zu tun. Wir bitten dich, lehre uns das. Lehre uns auch, dass wir dir mit Aufmerksamkeit begegnen. Und dass wir das immer wieder registrieren, dass du nebenan bist, dass du da bist. Und dass du dich danach sehnst, dass wir dir gute Worte sagen, Worte des Dankes, Worte des Lobes. Herr, erneuere unsere Liebe zu dir. Erneuere uns unser Leben, erneuere unseren Ort Harthausen. Herr, wir sehnen uns nach mehr geistlichem Leben. Herr, du möchtest, dass Menschen gerettet werden. Bitte wirke du. Und so danken wir dir für diesen Abend und bitten dich für die Nacht. Wir bitten dich um neue Kraft für den morgigen Tag. Wir bitten dich um Bewahrung und um ruhigen Schlaf. Wir bitten dich auch, dass du unsere Familien segnest. Danke, dass wir in deiner Hand sind. Und du bist der allmächtige Gott, der uns lieb hat und der seine Hand über uns hält und der uns segnet. Hab Dank dafür. Amen. Lasst uns zusammen singen.